Es ist quasi das Enfant terrible der schottischen Whisky-Industrie. Also Compass Box hat schon des Öfteren dem schottischen Lobbyverband der Whisky-Industrie, also der Scotch Whisky Association, mit seinen Ideen und Forderungen Kopfschmerzen bereitet. Und bei jedem Kampf, der gefochten wurde zwischen den beiden, gewann die Scotch Whisky Association. Aber waren die Ideen und Forderungen von Compass Box wirklich so aus der Luft gegriffen oder brächten sie einfach nur die großen Marken in Bedrängnis? Darüber unterhalte ich mich mit Compass Box Experte Gerd Schmerschneider. Willkommen zum Whisky Podcast von Alpha Spirits. Mein Name ist Philipp Reim. Aktuell hast du die Chance, dein Whisky-Know-how auf ein neues Level zu heben und hinter die Kulissen zu gucken und mehr Aromen in einem Glas Whisky zu entdecken. Bis 16. Mai kannst du dich noch in unseren Online-Kurs Whisky Inside einschreiben. Wir zeigen dir darin, welche Aromen bei den einzelnen Herstellungsschritten entstehen und wie du diese entdecken kannst. Dabei gehen wir auf professionelle Verkostungstechniken ein, die du unmittelbar bei deinem nächsten Whisky anwenden kannst. Und zudem erhältst du nach Abschluss des Kurses ein Zertifikat, das dir profunde Kenntnisse in Malt Whisky bescheinigt. Also Whisky Inside nimmt noch bis einschließlich 16. Mai neue Teilnehmer auf. Danach ist der Kurs auf unbestimmte Zeit für neue Teilnehmer geschlossen. Möchtest du zu der kleinen Gruppe gehören, die bei diesem Jahrgang dabei ist, dann geh einfach auf www.whiskyinside.de und sichere dir deinen Zugang. Den Link, den findest du auch in der Beschreibung dieser Episode. Gerd, wenn wir beide jetzt an die Bar gehen und wir setzen uns dahin, suchen uns einen Whisky aus und ich würde dich bitten, mir einen Compass Box zu empfehlen. Welchen würdest du mir da empfehlen?
Den, den ich gestern Abend getrunken habe, den Glasgow Blend.
Okay, warum genau den?
Tatsächlich habe ich ihn gestern als Cocktail getrunken, als Mamie Taylor Cocktail. Der Mamie Taylor ist geschichtlich gesehen so ein Vorläufer vom Moscow Mule. Für dich als baraffiner Mann ist das natürlich das Interessantere. Es ist ein leichter Blend mit Sherry und rauchigen Anteilen. Und der Mamie Taylor ist ein Drink. Da sind 5 cl Glasgow Blend drin, 1 cl Limettensaft und aufgefüllt mit Gingerbier. So, und das ist ein sehr erfrischender, guter Drink. Und den würde ich dann in dem Fall mal empfehlen, einfach um mal die Vielseitigkeit von Compass Box in Cocktails zu zeigen.
Aber ist das generell ein guter Ansatz für Compass Box, den Stil der Marke mit einem Cocktail zu präsentieren? Oder sagst du, es gibt auch den oder jenen Whisky, um Compass Box kennenzulernen, der funktioniert einfach pur sehr viel besser als in einem Cocktail?
Also die Standardabfüllungen sind eigentlich dafür gemacht, pur getrunken zu werden. Sie sind natürlich, John Glaser, der Gründer und Chef von Compass Box, liebt Cocktails über alles. Aber eben auch Whiskys, die man gut pur trinken kann. Und er versucht ja mit seiner Range, die er hat, irgendwie die verschiedenen Spielarten des Scotch Whisky darzustellen. Und deswegen ist immer sehr schön, wenn eine Bar natürlich auch verschiedene präsentieren kann. Das fängt also an mit dem super fruchtigen Orchard House, geht dann über den sherry-lastigen Story of the Spaniard. Und dann haben wir noch den würzigen Spice Tree und den rauchig-torfigen Peat Monster. Dazu dann noch nebenbei stehend sozusagen den Hedonism als alten klassischen Grain Whisky in der Richtung. Und damit hat er versucht, natürlich die gesamte Bandbreite des Scotch Whiskys ein bisschen abzubilden. Und die beiden Blends, die er noch macht, den Glasgow und Artist Blend, sind halt einmal ein getorfter mit Sherry, der Glasgow Blend, und der Artist Blend. Und die sind beide auch dafür gemacht, als Highball zu funktionieren oder auch in Cocktails. Geht mit den Malts natürlich auch, aber Blends sind natürlich der Klassiker, was das angeht, was das Mixen angeht.
Alle, die du jetzt aufgezählt hast, ist ja quasi so ein Querschnitt dessen, was die Scotch-Whisky-Industrie zu bieten hat. Gibt es da eigentlich so einen Punkt, auf dem man Compass Box zusammen destillieren kann? Also wo man sagen kann, das ist ein Markenzeichen, das zieht sich komplett durch Compass Box durch, das ist ein Wiedererkennungswert?
Ich sag mal so, es gibt auf jeden Fall eine Sache, die ist praktisch in jedem Compass Box Whisky zu finden, als Komponente der verschiedenen Blends. Denn Compass Box macht ja keine Einzelfässer, sondern immer Blends, entweder Malts, Grains oder klassische Scotch Blended Whiskys. Und eine Komponente, die sie immer wieder auftaucht, ist der sogenannte Highland Blend von Compassbox, den sie herstellen. Das ist eine Mischung aus verschiedenen Highland Whiskys, die in französischer Eiche nachgereift werden. Und zwar mit sehr intensiv getoasteter teilweise und teilweise leichter getoasteter. Da haben die verschiedene Toasting Level an Fässern, die sie machen. Die haben sich für diese Geschichte eigene Fässer, Hybridfässer bauen lassen, wo der Körper aus amerikanischer Eiche steht und Boden und Deckel des Fasses bestehen aus französischer Eiche, die eben frisch ist und intensiv oder eben etwas leichter getoastet wurde. Und dadurch haben die ein gewisses Programm. Und da kommt immer die gleiche Mischung rein an verschiedenen Malt Whiskys. Das war früher Dalhousie, Tiernanik und Klein Leash und ist mittlerweile eine etwas andere Mischung, um das ein bisschen anzupassen, was zur Verfügung steht. Und davon ist in jedem Compassbox Whisky zur Abrundung immer ein gewisser Anteil drin. Aber letzten Endes geht es darum, dass es Whiskys sind, die immer gut zu trinken sind oder wie ein Whisky-Autor mal geschrieben hat, gefährlich gut trinkbar sind und eine gewisse Süße haben auch und eben, ich sag mal, eine schöne Ausgewogenheit. Das ist so der Hausstil, der sich da durchzieht.
Wenn ich mich jetzt nicht verhört habe, dann war in deiner Aufzählung aber nicht Single Malt drin. Also ist Single Malt für Compassbox kein Thema?
Nein, überhaupt nicht. War noch nie und wird auch, glaube ich, nie sein.
Okay, warum nicht? Weil eigentlich ist es ja die Marke, die in aller Munde ist und in allen Medien.
Ja. John sieht es so, dass ein Single Malt natürlich ganz schön ist, wenn ich ihn selber abfülle. Gehen wir mal zum Thema Einzelfässer. Ich sage immer für mich persönlich, dass ein Einzelfass ja eigentlich jeder Depp auf Deutsch gesagt das abfüllen kann, weil ein Fass aufmachen, reinriechen und sagen, gut, schmeckt mir, fülle ich ab, ist relativ einfach. Sobald ich aber die Aufgabe habe, ein Single Malt herzustellen, ist es ja nicht nur ein einzelnes Fass, sondern ich habe immer verschiedene Fässer aus der Brennerei. Und es ist ja auch ein Irrglaube, dass ein Single Malt nicht geblendet wird. Der wird nur innerhalb einer Brennerei geblendet. Und John sieht es halt so, dass wenn er nicht nur eine Brennerei hat, sondern mehrere Brennereien, das heißt also ein Blended Malt herstellt aus verschiedenen Single Malts, hat er einfach mehr Spielraum, um verschiedene Aromen zu kombinieren. Das habe ich bei einer Brennerei, habe ich verschiedene Fassarten, aber eben nicht verschiedene Brände. Und bei mehreren Brennereien habe ich A, verschiedene Fassarten und B, verschiedene Brände, um Geschmäcker zu kombinieren, die ich sonst nicht schaffe. Und das ist halt seine Plattform, wo er seine Kreativität ausleben kann, wo man natürlich auch viel mehr Möglichkeiten einerseits hat, aber andererseits auch viel mehr Schwierigkeiten. Denn jeder, der versucht mal selber einen Whisky zu blenden, weiß, dass man am Anfang davor steht wie der Ochs vom Berg, wenn man versucht, die Komponenten so zusammenzubringen, dass sie nachher auch das Ergebnis geben. Denn Blending, meiner Erfahrung nach, da sind 1 und 1 eben nicht 2. Das kann 1 und 1 können 5 ergeben oder auch 0. Und das ist viel Erfahrung und langjährige Erfahrung vor allen Dingen ist das, die da gefordert ist.
Das heißt, er bringt quasi nicht nur das Handwerk rein, sondern auch ja, den Kunstaspekt der Whisky-Kreation. Wie?
Absolut, ja.
Also ihr habt Blends, ihr habt Grains. Aber wenn ich mir jetzt die Blended Whisky-Industrie anschaue, da sind ja vor allen Dingen die erfolgreich, die ja in große Stückzahlen produzieren und dann großes Marketingbudget haben. Ich denke jetzt zum Beispiel an Johnny Walker, an Chivas Regal. Und im Grain-Bereich ist relativ viel Aufklärungsarbeit am Konsumenten notwendig. Wie kriegt man da als kleines Unternehmen, wie kriegt man da einen Tür in die Fuß? Weil ich stelle mir das ungeheuer schwierig vor, in diesen Segmenten, die nicht von Hinz und Kunst gehypt werden, irgendwo ein Stück vom Whisky-Kuchen vom Markt abzukriegen. Also ist das nicht unheimlich schwierig als kleines Unternehmen?
Ja, ist es, auf jeden Fall. Vor allen Dingen hat Blend ja immer noch, sag ich jetzt mal einfach, den Klang des Billigen und Einfachen. Und man kriegt die Leute A über Probieren natürlich und über Überzeugungsarbeit. Das heißt also, John hat ja einen Punkt, den sonst keine andere Blended Whisky Firma macht, so meines Wissens, ist, dass sie sehr transparent sind. Das heißt, sie sagen auch ganz genau, was in ihren Blended Malts oder Blended Scotch Whiskys drin ist tatsächlich. An Anteilen sowohl als auch die Menge und auch die Altersstufen werden ja mehr oder weniger verschlüsselt dann bekannt gegeben, was das angeht. Um auf den Grain Whisky zurückzukommen, das ist auch bei Compassbox, muss man fairerweise sagen, ein kleines Produkt der Hedonism. mit dem bei John Glaser übrigens alles angefangen hat. Denn er hat damals, war er selber Marketing Director bei Johnny Walker und zuständig für den Black Label. Und in diesem Zuge war er auch irgendwann in Schottland in den Lagerhäusern und hat alte Grain Whiskys probieren können und hat sich irgendwann gefragt, warum sowas nicht abgefüllt wird. Weil das war die absolute Superausnahme vor 20 Jahren, dass ein Grain Whisky in der Form abgefüllt wurde. Und daraufhin hat er beschlossen, seine eigene Firma zu gründen. Und die erste Abfüllung war eben Hedonism, ein Watted damals noch und jetzt Blended Grain Whisky, der immer zur Hälfte jetzt aktuell so aus 15-jährigen und zur anderen Hälfte aus 25-jährigen Grain Whiskys ungefähr besteht. Zum Glück wissen das noch nicht so viele Leute, dass Grain Whiskys gut sein können, weil die sind noch halbwegs günstig zu bekommen.
Naja, nach der Veröffentlichung der Episode wissen es dann quasi alle.
Also, ich sag mal so, wer sich mit dem Thema beschäftigt, weiß schon, wie gut Grain Whisky sein kann. Aber die meisten sagen natürlich, ich kenne es ganz oft genug, dass bei uns auf dem Messestand Leute rantreten und sagen, ich trinke nur Single Malt. Weil das Marketing hat das denen ja in den letzten 30 Jahren eingetrichtert, dass es das Beste ist.
Ja, das Thema kenne ich auch zur Genüge. Aber warum ist John dann eigentlich weg von Johnny Walker und hat Compass Box als eigenes Unternehmen gegründet? Weil ich kann mir vorstellen, es hat ja auch einige Vorzüge, bei der größten Scotch-Whisky-Marke zu arbeiten. Du hast gerade gesagt, er hat dadurch sogar Zugang gehabt zu Whiskys, wo ja der normalsterbliche Whisky-Fan nicht hinkommt.
Ja, er hätte das auch tatsächlich genau bei Johnny Walker beziehungsweise Diageo, dem Konzern, hätte das auch gerne gemacht. Nur mit den Ideen, die er da hatte, wurde dann gefragt, wie viele Millionen Cases er im Jahr denn davon verkaufen möchte. Und das war ja nun genau nicht die Größenordnung, in der er aber sowas gedacht hat. Denn die erste Abfüllung Hedonism waren zwei Fässer, die verheiratet wurden. Das waren irgendwas bei 650 Flaschen, wenn ich mich nicht ganz täuschen, die es da gab von der ersten Abfüllung. Das heißt also, er hat sehr klein angefangen und ist tatsächlich mit dem eigenen Auto und einigen Kartons im Kofferraum dann zu den Whiskyhändlern gefahren, ne, um denen das zu zeigen. Und dann ist es natürlich eine sehr, ja, ich glaube, das war eine sehr ulkige Situation, als er das erste Mal in Edinburgh bei Royal Mile Whiskies aufgetaucht ist. Mit einem Karton Hedonism unterm Arm. Und dann kam ein Amerikaner, der ja ist, da rein und hatte gesagt, ich habe Whisky für euch, wollt ihr den kaufen? Es ist übrigens ein Blended Grain Whisky, was zu dem Zeitpunkt kein Mensch gemacht hat.
Das ist mutig.
Und dann auch noch ein Amerikaner. Das, ja, in der Tat. Aber sie haben ihn gekauft. Also insofern lag er nicht ganz daneben. Und wie gesagt, Johnny Walker denkt halt in anderen Dimensionen. Ich glaube, ich habe irgendwo mal gelesen, dass irgendwo auf der Welt immer alle 4 Sekunden eine Flasche Johnny Walker über den Tresen geht, irgendwo. Und das ist natürlich nicht die Dimension, die Compass Box ist. Die sind klein und fein und können sich halt erlauben, bestimmte Sachen zu machen, die man im großen Stil halt nicht machen kann. Und das ist eher sein Ding. Und dann kam er eben darauf, das kann er nur machen, diese Ideen umsetzen, wenn er seine eigene Firma hat.
Das heißt, es war dann eher eine, also nicht unbedingt eine Entscheidung gegen Johnny Walker, sondern eher eine Entscheidung für was Eigenes.
Nein, er pflegt ja auch nach wie vor gute Beziehungen da in die Richtung und kennt ja auch viele Leute in der Industrie. Die Scotch-Whisky-Industrie ist ja recht klein. Man kennt sich ja untereinander. Und ich glaube nicht, dass das irgendwie ein Problem war, sondern er wollte halt diese Sachen machen. Und irgendwann geht es halt nur, wenn man sagt, okay, dann mache ich es halt selber.
Was auch so ein großer Unterschied ist zu Johnny Walker, sind ja die Benennungen der ganzen Compass Box Whiskys. Du hast ja vorhin schon einige genannt, du hast Hedonism genannt, da gibt es auch noch Spice Tree, Oak Cross. Wie kommen eigentlich die Namen zustande? Also was steckt denn da dahinter?
Ja, also da hat jeder Name hat so seine eigene Geschichte. Aber wenn ich das jetzt mal rausgreife, Spice Tree ist halt, weil es ein sehr, sehr würziger Whisky ist. Dadurch kam eben diese Bezeichnung Spice Tree dann zustande. So, beim Peat Monster ist die Geschichte zum Beispiel so, dass der erste rauchig-torfige Whisky, den er da gemacht hat in der Beziehung, war eben 2005 hat ihn der Besitzer vom Park Avenue Liquor Shop in New York gefragt, ob er mal für ihn einen rauchig-torfigen Whisky kreieren könnte. Und John hat verschiedene Proben dann gemacht und Samples gemacht von möglichen Sachen. Und der rauchigste davon, da hat er einfach nur draufgeschrieben auf die Probe Monster, weil das der kräftigste war von allen. Für den hat er sich auch entschieden und dann haben die auch gesagt, der Name ist gut, den nehmen wir. Und dann deswegen steht auf der ersten Peat Monster Abfüllung für USA, für diesen Laden, tatsächlich auch nur Monster drauf. Und es gab ein paar Flaschen, die dann in Europa geblieben sind und da konnten einige Importeure dann, unter anderem ich auch, konnten sich dann davon eine Flasche besorgen, haben den probiert und haben gesagt, wir wollen den auch. Und dann haben sie ihn eben den Namen erweitert auf The Peat Monster. Im Vergleich natürlich zu, ich sag jetzt mal, einem Islay Whisky in Fassstärke, in Col-Ila mit 8-9 Jahren, der natürlich ein echtes Monster ist oder ein Octomore in der Richtung, ist natürlich das Peat Monster lange nicht so heftig, ist völlig klar. Aber für den normalen Whisky-Trinker, der eigentlich gewohnt ist, ein Glenmorangie 10 zu trinken oder ein Johnny Walker oder wie auch immer, ist das schon ein sehr, sehr kräftig, rauchig, taufiger Whisky. Und an die war die Ansprache auch gedacht. Und so gibt es halt zu jedem Whisky eigentlich die Geschichte des Namens, was das angeht. Das würde, glaube ich, unsere Sendung sprengen, wenn ich jeden erklären würde.
Ja, das kann gut sein. Ja. Aber welche Destillerie liefert dann eigentlich die Whiskys für diesen rauchigen Monster-Whisky?
Beim Peat Monster?
Genau.
Also eine Zeit lang war es, das Rezept hat sich tatsächlich über die Jahre gewandelt. Es fing tatsächlich an, bei dem ersten Monster, was er gemacht hat, war es ein Col-Ila und ein rauchiger Ardmore aus den Highlands. Und das Rezept hat sich irgendwann gewandelt, dass Valdiaggio den Zufluss an Col-Ila zurückgenommen hat. Das heißt, da gab es nicht mehr genug Fässer. Da haben sie dann eine Zeit lang auch Lechic zum Beispiel, den torfigen Tobermory, eingesetzt dafür, die Rezeptur. Und irgendwann kam Laphroaig mit dazu, weil die Leute auch immer torfigere, immer kräftigere Whiskys haben wollten. Und auch da hat er die Rezeptur dann über die Jahre immer weiter angepasst. Und Laphroaig und Col-Ila ist jetzt nach wie vor dann so die wesentlichen Bestandteile aktuell. Plus der bereits erwähnte Highland Blend natürlich.
Was mir bei den Whiskys von Compass Box auch aufgefallen ist, ihr ist so ganz stringent zieht ihr das durch, dass ihr keine Altersangabe draufschreibt. Ist es einfach, um die Kreativität nicht einzuschränken oder ja, vielleicht auch, weil ihr nicht genug an alte Fässer kommt. Woran liegt das?
Erstens mal sagt das Alter ja nichts über die Qualität des Whiskys aus. Das würde ich jetzt erstmal als erstes sagen, denn ich habe schon 20-jährige Whiskys getrunken, die wirklich so schlaff waren und aus ausgelutschten Fässern kamen, die überhaupt nichts gebracht haben. Das heißt, das ist erstmal kein Qualitätsmerkmal an der Stelle. Zweitens werden bei Compassbox ganz oft verschiedene Altersstufen gemischt. Und wie ja bekannt ist, darf ich, wenn ich einen Whisky mache und eine Altersangabe draufschreibe, beschreibt das immer das Alter des jüngsten Whiskys, der drin ist. Das heißt also, wenn ich jetzt den Hedonism vom Start weg als Beispiel zu nehmen, wo die eine Hälfte aus 15-Jährigen, die andere aus 25-Jährigen besteht, dann müsste ich ihn 15 Jahre alt nennen. Das würde aber die Qualität des Whiskys, der da drin ist, gar nicht widerspiegeln. Und deswegen hat er von vornherein gesagt, ich verzichte komplett drauf. Soweit mir bekannt ist, ist, glaube ich, die Altersangabe auf Whiskys mal durch irgendeinen Unfall entstanden. Das sollte eigentlich gar nicht draufstehen auf einer Flasche und irgendjemand hat mal angefangen, es draufzuschreiben. Und viele Whisky-Marken haben ja erst sehr spät damit angefangen, auch Altersangaben auf ihre Whiskys zu machen. Weil Leute irgendwann im Hinterkopf hatten, der 12-Jährige ist besser als der 8-Jährige. Zum Beispiel bei einer Marke. Und das Spiel wollte John einfach nicht mitgehen. Und deswegen hat er gesagt, ich mache von vornherein keine Altersangaben drauf. Eine Ausnahme hat er mal gemacht, als es mal Ärger gab mit der Scotch Whisky Association über den Flaming Heart, wo er die genaue Rezeptur veröffentlicht hatte mit den Altersstufen der einzelnen Whiskys. Da war die Scotch Whisky Association nicht sehr erfreut drüber, weil die gesagt haben, das Gesetz ist so, dass nur der jüngste Whisky da drin auch genau beschrieben werden darf. Und daraufhin hat John als kleine Retourkutsche dann einen Whisky gemacht, den nannte er 3-Year-Old Deluxe. Das heißt also 3 Jahre alt. Tatsächlich war der Whisky bestand zu, ich glaube, weit über 95% aus über 20-jährigen Whiskys und nur ein ganz winziger kleiner Teil von 2% waren irgendwie 3 Jahre alte Whiskys. Also wirklich ein 3-Year-Old Deluxe. Und da wurde natürlich viel Diskussion drüber aufgeräumt. Das ist völlig klar.
Aber findest du dieses Verbot, was die Scotch Whisky Association damals Compass Box aufgelegt hat, das ging ja damals schon ordentlich durch die Medien und hat ja so hinsichtlich Transparenz ja schon einiges an Medienecho und an Publikumsecho hervorgebracht. Findest du persönlich das Verbot ein bisschen anrüchig, vor allem wenn man bedenkt, dass die Scotch Whisky Association ja ein Lobbyverband und Zusammenschluss der großen Spirituosenkonzerne jetzt wie Diageo, Chivas Brothers und noch anderen ist?
Ich finde es komplett albern, weil es ging John ja nie darum, dass alle draufschreiben müssen auf ihre Flaschen, was drin ist. Aber er wollte gern die Möglichkeit haben, seinen Konsumenten zu sagen, was ist in dem Whisky drin. Darum ging es ihm ja. Es ging ja nicht, wie gedacht, darum, eine Verpflichtung zu machen. Ihr müsst jetzt alle draufschreiben, was ist in dem Whisky enthalten. Darum ging es nie. Ne? Oder Rezepturen zu veröffentlichen oder sonst irgendwas. Und wer gar nichts schreiben wollte, konnte ja auch weiterhin gar nichts schreiben. Ihm ging es darum, dass er das gerne mit seinen Kunden mitteilen würde. Und das wurde ihm halt, wie gesagt, in der Form damals nicht erlaubt. Mittlerweile macht er es halt so, dass er Diagramme veröffentlicht auf der Webseite, wo ich sehe, welche Teile in dem Whisky drin sind. Und die sind in einem Diagramm angeordnet wie ein Kreis. Das sind verschiedene Kreisabschnitte und jeder Kreisabschnitt hat eine gewisse Prozentzahl. Und es sind so Ringe von innen nach außen da. Und ja, wer das Konzept der Jahresringe im Baum verstanden hat, weiß dann damit auch die Altersstufen der Whiskys. Aber es steht eben nicht explizit da. Dem Gesetz ist Genüge getan und der Information des Konsumenten dann auch.
Hast du die Vermutung, was dahinter steckt? Also warum soll laut Scotch Whisky Association der Kunde diese Information nicht bekommen?
Nein, habe ich nicht. Ist mir völlig unverständlich, weil, wie gesagt, es soll ja nicht eine Pflicht sein, aber vielleicht haben sie Angst, dass damit irgendwie eine Büchse von der Pandora geöffnet wird, dass jeder sich plötzlich genötigt fühlt, irgendwas anzugeben, was er nicht möchte. Und oder da irgendwelche Sachen auftauchen, dass plötzlich die Konsumenten mehr und mehr verlangen, dass das veröffentlicht wird von den Herstellern. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung, wo deren Beweggründe sind dafür. War noch nie der Fall. Man weiß ja, dass viele ein Riesengeheimnis aus ihren Blended Whiskys machen. Und außer, dass sie mal sagen, wir haben hier 30 oder 40 verschiedene Whiskys drin. Aber sie machen gerne ein Riesengeheimnis darauf, was da drin ist. Und John veröffentlicht halt seine Rezepte. Sagt, ich weiß aber auch genauso, dass selbst wenn einer das Rezept hat, kann er deswegen noch lange den Blend nicht nachmachen. Weil das reicht alleine eben nicht aus.
In dem Zuge, soweit ich das damals richtig verstanden habe, hat der Compass Box die Scotch Whisky Transparency Campaign zusammen mit ProGladi angestoßen. Wie ist die Kampagne eigentlich verlaufen?
Hat leider nicht zu dem gewünschten Ergebnis geführt, weil dass es jetzt also offiziell erlaubt ist. Sie haben halt diesen Mittelweg gefunden, denn der Konsument laut Scotch Whisky Association darf nur im direkten Kontakt informiert werden. Das heißt, wenn ich die Altersstufen bei Compass Box wissen wollte, konnte ich eine Mail schreiben an Compass Box, an hello@compassboxwhisky.com und habe dann als Antwort gekriegt, wie die Zusammensetzung ist. Oder wenn die uns auf dem Messestand angesprochen haben und haben gesagt, wie ist denn die Zusammensetzung von den Altersstufen, dann durften wir ihnen es erzählen, im Tasting auch, aber es durfte nicht im Marketingmaterial oder darf nach wie vor nicht im Marketingmaterial auftauchen und auch nicht auf der Flasche stehen. Bei ProGladi haben sie es, glaube ich, so gelöst, dass wenn man den Barcode, der auf der Flasche ist, scannt, dann kriegt man einen Link dazu, wie die Zusammensetzung der verschiedenen Fässer ist in deren Datenbank.
Was meinst du, wie sich die Whisky-Industrie jetzt verändern würde, wenn diese maximale Transparenz, wie es jetzt zum Beispiel John Glaser mit Compass Box angestrebt hätte, möglich wäre? Wie würde sich da die Whisky-Industrie verändern? Was meinst du?
Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Hersteller dann nachzieht und sagt, okay, das machen wir auch mal. Aber die Möglichkeit haben sie jetzt auch und sie tun es nicht. Und es gibt ja genug Blended Malts, die sagen, wir machen den aus folgenden Komponenten. Aber ich glaube nicht, dass das Gros der Industrie da nachziehen würde. Ich glaube nicht, dass das eine große Änderung ist. Ich könnte mir aber vorstellen, dass der ein oder andere Konsument vielleicht bei seinem Lieblingswhisky dann auch mal nachfragt, was ist da eigentlich drin? Und es gibt ja auch Leute im Internet, die sammeln solche Informationen oder veröffentlichen sie, dass man so weiß, welches ist der Lead Whisky, in welchem Blended Whisky oder was wurde früher da verwendet. Die haben so gerne bekannte Geschichten, dass zum Beispiel beim Black and White Whisky, dem alten, bis in die 70er Jahre rein, immer gerne der Port Ellen Whisky eine große Rolle gespielt hat. Das heißt, wenn man einen alten Black and White mal hat, dann hat man wahrscheinlich die Chance, günstig nochmal einen Port Ellen zu trinken, in irgendeiner Art und Weise.
Ja, Port Ellen und günstig sind jetzt nicht mehr Begriffe, die häufig im selben Satz erwähnt werden.
Nee, das stimmt, aber wie gesagt, ich weiß auch nicht, wie hoch der Anteil war, aber es war halt ein Whisky, war eine Komponente im alten Black and White. Und wer es genau wissen will, bei Black and White war früher so, dass bis in die 70er, Anfang der 70er, wurde Black and White mit Tüdelchen geschrieben. Und danach ohne. Und da, wenn man welchen Mittüdelchen hat, dann weiß man, dass er auf jeden Fall 60er oder vor der 70er Jahren irgendwie abgefüllt wurde. Das mal so zur Unterscheidung.
John war ja vorher, wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen, dass er bei Johnny Walker war, und da war er Marketing Director. Mhm. Also das heißt, er kennt zum einen die Whisky-Industrie sehr, sehr gut, auf der anderen Seite weiß er natürlich auch, wie man Aufmerksamkeit generiert. Ist dann die Frage nach Transparenz bei Whiskys oder seine ganzen Bestrebungen, auch die Kampagne, auch ein bisschen quasi ein Marketingprojekt, um für Compass Box Aufmerksamkeit zu erzeugen?
Ich glaube, das ist einfach eher seine Überzeugung, dass er an der Stelle einfach sagen möchte, was Sache ist und für seine Produkte eben diese Transparenz haben möchte. Aber er verlangt das von niemand anders. Habe ich jedenfalls noch nicht erlebt, dass er sich darüber geklagt hat, was wo drin ist, dass er es nicht erfährt. Sondern das ist seine Art und Weise, damit umzugehen.
Wie läuft dann eigentlich der Prozess bis zu einem fertigen Compass Box Whisky eigentlich ab? Weil wenn man jetzt mal so die Malt Whisky Industrie anschaut, oder die Malt Whisky Destillerie, die haben so die maischen, die fermentieren, die destillieren. Und dann kommt ja der Großteil der Aromatik über die Variation der Fässer. Aber Compass Box hat ja aufgrund ihres unglaublich bunten Portfolios, hat es ja unglaublich viele Möglichkeiten. Wie entsteht da eigentlich so ein Compass Box Whisky? Von der Idee bis zum Whisky?
Also die erste Idee ist natürlich immer, kann aus verschiedenen Sachen geboren werden. Das eine ist, John geht immer davon aus, wenn er einen Whisky blendet, dass er sagt, für wen mache ich diesen Whisky und für welche Gelegenheit zum Beispiel. Das heißt, um es mal ganz einfach zu formulieren, wenn meine Oma einen Whisky trinken würde, würde sie mit Sicherheit einen anderen Whisky trinken als, sage ich jetzt mal, mein Bruder. Oder ein älterer Herr trinkt vielleicht einen anderen Whisky als ein junger. Das ist schon mal die unterschiedliche Person oder die Zielgruppe, die diesen Whisky trinkt. Und dann auch für die Gelegenheit. Wir wissen ja alle, dass im Winter ein Islay Whisky am Kaminfeuer mit Sicherheit wesentlich besser schmeckt als im Sommer, wenn es draußen heiß ist. Das heißt, da haben wir auch eine andere Gelegenheit. Und das ist erstmal die Grundidee, die er da hat. Und da möchte er gerne an bestimmter Stelle dann eine bestimmte Ausprägung des Whiskys haben. Also im Grundportfolio zum Beispiel war es beim Peat Monster eben, ich möchte jetzt mal einen rauchig-torfigen Whisky im Compassbox-Stil dann produzieren. Oder aber, wie zum Beispiel mit dem Spaniard, er wollte einfach mal ausloten, was in Richtung Sherryfässer, spanische Rotweinfässer, was man da als Whisky machen kann. Das ist so die erste Grundidee. Und dann muss man halt auf der anderen Seite auch sehen, dass man dafür das Grundmaterial ranbekommt. Das heißt, er muss natürlich sehen, dass er die Whiskys, die er dafür braucht, zunächst mal Fassproben bekommt und die dann entsprechend bewertet und guckt, kann ich die dafür verwenden, komme ich damit an das Ziel, was ich haben möchte. Und das alles muss man dann zusammenbringen, und das ist ein Prozess, der läuft dann schon über einige Monate und auch teilweise noch länger. Und da muss ich halt sehen, dass das Ergebnis dann in die Richtung funktioniert, wie ich es haben möchte. Und wie gesagt, es hängt an Verfügbarkeiten und hauptsächlich an der Grundidee. Manchmal ist es ja auch so, dass auch jemand auf ihn zukommt und sagt, John, kannst du nicht mal Folgendes machen? Kann auch passieren.
Aber wie erfolgt dann die Auswahl der Whiskys? Also schreibt John dann jedes Mal, wenn er eine Idee hat oder einen neuen Whisky kreieren möchte, schreibt er dann die Destillerien an, oder hat Compass Box auch so einen eigenen Stock, also eigene Warehouses, wo Fässer dran lagern, bei denen er sich dann bedient?
Sie haben kein eigenes Warehouse, aber die hören, der für die Whisky lagert. Sie haben auch schon vor einigen Jahren Newmake gekauft, zum Beispiel von Kleinlisch, wo sie einen eigenen, oder wie es so gern heißt, nicht Kleinlisch, habe jetzt den Namen der Destille genannt. Üblicherweise wird lieber eine Destille aus dem Ort Brora genannt, wo sie dann Newmake gekauft haben und selber eingelagert haben und ihre Whiskys machen können. Das war aber Whiskys, wo sie wussten, dass sie den relativ häufig verwenden in ihren Whiskys. Ansonsten werden tatsächlich dann die verschiedenen Produzenten von Whisky angeschrieben und gesagt, wir bräuchten mal Samples folgender Qualitäten. Zum Beispiel jetzt wird Kleinlisch angeschrieben und sagen, wir bräuchten 10 Jahre alte Whiskyfässer, Refill Bourbonfässer oder First Fill Bourbonfässer. Können wir da mal Proben kriegen? Und diese Proben werden dann genommen, verkostet einzeln bei den Whiskys tatsächlich. Das heißt, als Beispiel kriegen sie dann 100 Proben zugeschickt von den verschiedenen Fässern, und im Schnitt ist es so, dass sie davon ungefähr 30% nehmen, weil das Geschmacksprofil dann dem entspricht, was sie gerne haben möchten für ihre Whiskys. Denn nur weil das draufsteht, 10-jähriger Kleinlee, schmeckt er das Nachbarfass leider nicht genauso wie das erste. Und da muss man halt schon sehr stark auswählen.
Du hast jetzt öfters im Plural gesprochen, wie viele Leute arbeiten und wie viele Personen arbeiten für Compass Box?
Oh, ich müsste jetzt mal nachgucken aktuell. Es sind, ich glaube, so um die 15 aktuell. Ich müsste es wirklich exakt mal nachgucken. Ne? Weil es ist, das Witzigste ist, dass im eigentlichen Whisky-Making sind es nur 3 Leute, die arbeiten. Aber der Rest ist Beschaffung, Rechnungen schreiben, Versand organisieren, die Sachen für die Abfüllungen zusammenbringen. Fängt bei der Flasche an, bei den Etiketten, bei den Korken. Im Moment ist es ein Problem, die Holzscheiben für die Korken zu kriegen. Es kann also sein, dass in der nächsten Zeit mal Compassbox-Flaschen auftauchen, die zwar Korken haben, aber oben ist keine Holzscheibe drüber, weil die im Moment nicht zu bekommen ist, richtig? Und diese ganzen administrativen Sachen, die müssen natürlich auch gemerkt werden. Es muss eine Buchhaltung muss gemacht werden. Und am eigentlichen Whisky-Making sind 3 Leute beteiligt. Das sind John Glaser, Jill Boyd, die sehr viel macht, was Fässerbewertungen angeht, und James Saxon, der sehr viel kreative Sachen macht und neue Sachen auch entwickelt.
Also 15 ist ja schon eine ansehnliche Anzahl für, und da kann man fast gar nicht mehr davon sprechen, dass es ein kleines Unternehmen ist.
Ja, für Whisky-Bereich ist es winzig.
Ja, das schon, aber gut, natürlich, ja. Wenn man bedenkt, dass John von Johnny Walker kommt, dann natürlich.
Ja, er fing auch alleine an, so ist es nicht.
Ja, eben, genau.
Also, tatsächlich am Anfang alleine zu Hause in seiner Küche angefangen zu arbeiten, bis seine Frau ihn rausgeschmissen hat, gesagt hat, such dir ein Büro. Und dann waren sie irgendwann zu dritt, soweit ich weiß, da war es damals Robbie Miller und Martin Boldwood, die für ihn gearbeitet haben. Die sind beide jetzt mittlerweile nicht mehr da. Einer ist in Rente gegangen und der andere ist zu einem anderen Unternehmen gewechselt. Ja, das ist natürlich auch, viele Leute sind halt länger dabei oder kürzer, wie das in jedem Unternehmen so ist, ne, über die Jahre. Sein alter Whisky-Maker, den er ausgebildet hatte, der lange bei ihm gearbeitet hat, Greg Glass zum Beispiel, ist mittlerweile bei White & McKay und arbeitet da für Richard Patterson und soll das irgendwann auch mal übernehmen, alles da.
Aber wenn man jetzt so die Anfänge bis dahin anschaut, also von allein in seiner Küche bis 15 Mitarbeiter insgesamt, dann, ja, es ist ja schon so eine kleine, eigentlich gewisserweise schon große Erfolgsstory im Whisky-Bereich. Wie wichtig waren dafür da so Endorsement-Verträge jetzt mit berühmten Persönlichkeiten, bekannten Bartendern? Weil das hat ja Compass Box auch relativ früh vorangetrieben. War das entscheidend für den Erfolg von Compass Box, diese Kooperationen?
Ich glaube, Compass Box ist in Barkreisen sehr, sehr beliebt. Weil eben auch die Whiskys von denen sehr vielfältig verwendbar sind. Und natürlich auch, was man auch nicht unterschätzen darf, ist, wenn eine Flasche von Compass Box, die haben ja sehr auffällige Etiketten teilweise. Wenn die in der Bar im Regal stehen, sitzen da sicherlich Gäste, die gucken sich das durch und sagen, oh, das sieht interessant aus, was ist das? Und deswegen hat sich Compass Box auch in vielen Bars zum Liebling entwickelt, weil eben auch diese transparent da ist. Denn ich glaube, auch für Barleute ist es ja üblich, wenn die Drinks mixen, dann machen die auch kein Geheimnis davon, wie sie die mixen, sondern sind da sehr mitteilsam und tauschen Rezepte aus mit ihren Kollegen. Und ich denke mir, das ist natürlich für Compass Box eine ideale Zielgruppe, was das angeht. Und deswegen sind auch sehr berühmte Bars dabei, wie zum Beispiel das Lioness in London, die auch eine eigene Abfüllung von Compass Box gekriegt haben, für ihre Cocktails. Oder ich weiß, dass ich mal mit John in einer Bar war, wo er zum Beispiel mit den Barleuten einen Wettbewerb gemacht hat. Da hat jeder der Bartender in der Bar einen Blend erstellt aus Compassbox-Komponenten. Dann wurde ein Gewinner gewählt und dafür gab es eine Abfüllung speziell für diese Bar. Und es gibt ja natürlich auch diesen Barwettbewerb von Compassbox, der heißt The Circle, wo mehrere Bartender in mehreren Ländern sich zur Wahl stellen und zeigen müssen, was sie können. Und dann gibt es eine Endrunde in London, wo ein Gewinner festgestellt wird. Und die erste Abfüllung war ja vor ein paar Jahren, vor Corona. Und das war der Gewinner dieses Wettbewerbs, durfte dann mit John zusammen einen Whisky blenden. Und dieses Jahr kommt von The Circle, heißt dieser Wettbewerb, kommt die zweite Abfüllung davon raus, durch Corona leider verzögert.
Okay, ihr hattet, soweit ich mich erinnern kann, wir hatten ja vorhin auch über die Problematiken von Compass Box mit der Scotch Whisky Association gesprochen. Die war ja, glaube ich, 2015. Und soweit ich mich erinnern kann, hatte Compass Box, ja, ich will es nicht sagen Ärger, aber vielleicht so ein Disput mit der SWA 10 Jahre davor, schon mal 2005. Da ging es ja um den Spice Tree. Da hattet ihr, soweit ich weiß,
genau,
Querverstrebungen in dem Fass drin, also so Dauben drin aus französischer Eiche.
Extra Dauben,
genau, ja. So wie beim, das muss ungefähr so gewesen sein wie beim Maker's Mark 46, oder?
Nicht nur ungefähr.
Ach so, okay.
Sondern genau so. Also, und andersrum wird ja auch der Schuh draus. Also tatsächlich hat diese Geschichte John Glaser mit dem leider verstorbenen Dr. Jim Swan entwickelt, indem er eben diese Küferei in den Vogesen gefunden hat in Frankreich, die ihm diese Extradauben quasi hergestellt hat. Und dann hat er dafür so eine Art Halter entwickelt, mit dem er diese Extradauben in die Fässer reinstellen konnte. Und das hat alles zusammen in diesen Fässern, hat er mit verschiedenen Konfigurationen getestet. Und dadurch hat er den Spice Tree entwickelt von Compass Box, der diese würzigen Aromen hatte. Und die erste Auflage, ich weiß es nicht genau, die Nummer irgendwas bei 4.000, 5.000 Flaschen rum, wurde er veröffentlicht. Hat auch viele Preise gewonnen für Innovationen und so weiter und so fort. Und dann gab es eine zweite Auflage und da kam dann irgendwann der Anruf von einem Anwalt der Scotch Whisky Association, dass es eben nicht erlaubt ist, weil diese Herstellungsart keine traditionelle Methode ist. Und der Anwalt hat das ganz einfach verdeutlicht. Er hat gesagt, alles, was vor 1989 war, waren traditionelle Methoden. Alles, was danach kam, nicht mehr. Also neue Entwicklungen. John hat zwar argumentiert, dass es der Qualitätsverbesserung dient, aber tatsächlich hat der Anwalt darauf nur gesagt, dass Qualität völlig irrelevant ist. Das ist natürlich eine Antwort, die wahrscheinlich nur ein Anwalt geben kann. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wurde es ihm noch erlaubt, die Flaschen abzuverkaufen. Aber diese Methode durfte er halt nicht mehr verwenden. Und genauso wenig ist es ja, die haben natürlich argumentiert, sonst kommen die Leute irgendwann damit und wollen auch mit Woodchips arbeiten, die sie in die Fässer mit reingeben. Was natürlich auch durchaus denkbar wäre, einen Whisky zu reifen, indem ich Holzchips nehme und die in Stahltanks reife. Allerdings, irgendwo muss da die Grenze wahrscheinlich gezogen werden, tippe ich mal, das ist der Grund. Und er hat für den Spice Tree ja eben auch diese neue Methode entwickelt, die zwar nicht von der Reifung her nicht so schnell ging, aber das ein ähnliches, wenn nicht sogar besseres Ergebnis ergeben hat.
Was meinst du dann, wie es mit Compass Box in den nächsten Jahren weitergeht? Weil umtriebig und progressiv ist John Glaser bzw. die Marke Compass Box, ja. Das heißt, es könnte durchaus spannend werden, was da noch kommt. Hast du da Ideen oder kannst du aus dem Nähkästchen plaudern, was so geplant ist?
Also was geplant ist, ist erstmal jetzt schon umgesetzt. Der ein oder andere hat das ja vielleicht mitbekommen, dass ein Anteil bei Compass Box, wenn auch kein riesiger, der Firma Bacardi gehört hat, also der Familienfirma Bacardi. Das ist ja immer noch ein riesen Familienbetrieb über die ganze Welt verteilt, die Familie. Und Bacardi hat ja auch einige Destillen, die sie besitzen. Und dadurch konnte Compass Box hatte immer einen guten Zugriff auf einige Whiskys. Und Bacardi wollte sich aber von diesem Teil trennen. Und die Anteile wurden jetzt an eine Investorengruppe verkauft, die sehr whisky-affin wohl ist. Und dadurch hat Compass Box jetzt auch einen zusätzlichen CEO bekommen, der die Geschäfte da lenkt, was John die Möglichkeit bietet, sich mehr auf das Whisky-Making, also das tatsächliche Herstellen der Whiskys, zu fokussieren. Ich glaube, das tut ihm ganz gut, weil hatten wir ja vorhin ja auch schon mal drüber gesprochen, dass halt viele Leute, die ein Geschäft gründen, eine eigene Idee haben, die sie umsetzen und sehr viel Spaß an dieser Idee haben. Aber der ganze geschäftliche Teil, der im Hintergrund stattfindet, und es fängt an mit Personalverwaltung, mit Ein- und Einstellen von Leuten, mit den ganzen geschäftlichen Dingen, mit Steuern und womit man sich alles so beschäftigen muss, Vertrieb und so weiter und so fort, eigentlich von dem ablenken, was man wirklich machen will. Und ich glaube, in diesem Fall ist er da ganz gut aufgestellt, dass er jetzt in der Beziehung Schützenhilfe hat. Und neue Investoren bringen natürlich auch immer Geld in eine Firma mit rein. Das heißt, dass da dann an der Stelle mehr Möglichkeiten sind, was Neues zu schaffen. Und ich glaube, da wird es in Zukunft viele Sachen geben, die da neu kommen werden und auch in etwas größerem Stil kommen werden von Compass Box.
Lieber Gerd, ich danke dir Vielen Dank für die, ja, für dieses Interview. Das war wirklich, also ich habe wirklich sehr, sehr viel Neues über Compassbox gelernt und es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Vielen Dank. Ich unterhielt mich in dieser Episode mit Gerd Schmerschneider, langjähriger Importeur und heute Experte für Compassbox Whiskys. Möchtest du nun noch an unserem aktuellen Jahrgang von Whisky Inside teilnehmen, steht dir die Tür noch bis 16. Mai offen. Deinen Zugang, den kannst du dir unter www.whiskyinside.de holen. Wir freuen uns auf dich. Bis nächste Woche. Slán živa.